herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shit Happens. Heute sitze ich hier einer ganz tollen Frau gegenüber, die mich so unfassbar inspiriert. Und wir sitzen uns heute nicht persönlich gegenüber, aber ich bin mir sicher, dass wir uns das mal ganz bald in unsere Terminkalender schreiben, dass wir uns auch mal treffen. Aber wir sehen uns heute online und zwar bin ich hier heute mit der lieben Luisa. Hello.
Ich freue mich sehr. Danke, dass ich da sein darf.
Natürlich. Ich wusste direkt, wenn ich einen Podcast mache, möchte ich auf jeden Fall eine Folge mit dir machen. Wir erzählen gleich, worüber wir heute genau sprechen. Du bist nämlich die Person, die mir die besten Buchempfehlungen gibt.
Wirklich? Ist es wirklich so? Ich weiß, ich habe dir letztens eine gegeben, aber du hast so nichts dazu gesagt und ich hatte kurz Panik, dass es dir nicht gefallen hat.
Doch, ich habe doch sogar eine Story dazu gemacht.
Drei auch zum oder Dinner? So. Das Dinner? Ja, wirklich?
Nee, zum Dinner nicht, aber zu Don't Let Her Stay. Also du hast wirklich meinen Buchgeschmack verstanden. Ich brauche so ein bisschen Spannung, ich brauche ein paar Twists. Und da ist Don't Let Her Stay, war wirklich ein richtig gutes Buch. Und das Dinner, kennst du das? Ich habe es mit in Urlaub genommen. Und dann waren wir, aber dann waren da so viele Leute die ganze Zeit, da bin ich überhaupt nicht zum Lesen gekommen. Ich habe 3 Seiten bis jetzt gelesen. Okay. Deswegen kann ich das nicht sagen.
Kiki, aber trust me, wenn es um Plot-Twists geht und so dieses Feeling, man weiß fast bis zum Schluss nicht, wer es jetzt wirklich war, hast du in das Dinner. Das musst du wirklich noch lesen, das ist richtig gut.
Oh, Hammer. Ja, Hammer. Ich freue mich richtig doll drauf. Ich mache das, wenn es wieder ein bisschen regnerisch draußen wird. Weil du bist eine richtige Leseratte, ne? Du warst jetzt auch gerade im Leseurlaub, oder?
Ja, genau. Ich habe mit einer guten Freundin, die auch voll gerne liest, einen Leseurlaub gemacht. Also wir haben auch miteinander geredet, so ist nicht. Aber wir haben auch voll viel gelesen und uns dann auch voll oft so über die Bücher ausgetauscht und uns was empfohlen. Und also kennst du so Freundinnen, mit denen man auch so nebeneinander liegen und sitzen kann und diese Stille aushalten kann? Also wenn du wirklich so 2 das Stunden Schönste. Einfach nur da liegst, genau, liest und nicht so das Gefühl hast, du musst performen oder du musst jetzt was sagen. Und das war halt in dem Urlaub so und das war richtig schön.
Ja, das glaube ich. Man müsste eigentlich mal, du hast doch auch so Buchclubs und sowas, da müsste man eigentlich mal mit allen in so eine Jugendherberge oder sowas und alle lesen dann unterschiedliche Bücher oder die gleichen Bücher und dann kommt man abends zusammen. So ein Buchclub nur im Urlaub, das wäre auch cool.
Ja, ich kann einen ganz kleinen Spoiler machen. Es wird wahrscheinlich nächstes Jahr ein Summer Reading Fest in dem Stadtbad aus dem Ort, aus dem ich komme, geben, wo dann wirklich so Buchclubs sich treffen können und man kann so seinen Bookbestie finden und so und nebenbei noch schwimmen und eine gute Zeit haben. Ja, aber das soll erst nächstes Jahr passieren.
Oh, dann haben wir hier einen kleinen exklusiven Spoiler bekommen. Das ist
ja, habe ich tatsächlich auch noch nicht auf Instagram gesagt.
Okay, aufregend. Danke, dass du es hier teilst. Du hast ja sogar ein eigenes Buchcafé, ne? Das ist die Solu. Muss ich auch noch mal hinkommen. Das steht auch noch auf meiner Bucketlist.
Oh Gott, ich werde dir auf jeden Fall ganz viele Bücher mitgeben und empfehlen. Also sag Bescheid, wenn du kommst, dann habe ich den richtigen Stoff für dich da.
Das mache ich. Möchtest du dich eigentlich nochmal vorstellen? Wir haben jetzt hier schon total reingedived in unseren Buchtalk, aber vielleicht für alle, die dich noch nicht kennen. Wer bist du? Was machst du? Was hast du gemacht?
Okay, ich probiere es mal so Speed-Dating-mäßig kurz zu halten. Also ich bin Lou, ich bin jetzt 35 Jahre alt und seit 2013 auf Instagram. Habe damals per Unfall eigentlich angefangen und wusste da noch gar nicht, was so eine Influencerin mal sein wird oder werden kann. Und ich wollte damals einfach abnehmen und habe dann so meinen Weg auf Instagram geteilt, weil ich das meinen Freundinnen zeigen wollte. Und ja, irgendwie kamen dann so Leute dazu und irgendwann waren es ganz viele Leute. Und seit 2013 bin ich auf dieser Plattform mit Höhen und auch Tiefen, ehrlicherweise. Und inzwischen habe ich verstanden, dass es für mich aber gesünder ist, im richtigen Leben, im Offline-Leben, für mich auch wieder mehr stattzufinden. Und deswegen habe ich das Buchcafé aufgemacht und arbeite hier auch tatsächlich. Also die meisten denken, ich habe das Buchcafé und bin dann trotzdem unterwegs und hier arbeiten dann Leute irgendwie für mich. Aber ich bin tatsächlich auch jeden Tag hier, weil ich diesen geregelten Tagesablauf wieder brauche. Und zwischen Geschirrspülen und Bücher verkaufen rede ich dann hier mit den Leuten und das tut mir voll gut. Und das ist so der ganz kurze Abriss. Und dazwischen gab es noch eine Zeit, wo ich viel moderiert habe im Fernsehen, irgendwie auch sehr politisch war, damit aber aufgehört habe, weil ich zu viel Shit dafür bekommen habe im Internet und es mir damit einfach mental auch nicht gut ging. Und es gab mal eine Phase, ja, in der ich tatsächlich Instagram und alles drumherum sehr hinterfragt habe, durch mein Burnout und durch meine Depression. und da aber für mich jetzt einfach Wege gefunden habe, besser damit umzugehen. Das war der Kurzabriss.
Das ist ein Kurzabriss. Wir gehen da gleich in deine Tiefen, vielleicht noch ein bisschen doller. Du hattest es ja gerade schon angerissen mit dem Burnout und der Depression. Da wollen wir nämlich heute drüber reden. Darum geht die Folge. Und ja, ich wollte dir an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal sagen, das habe ich dir auch schon ein paar Mal geschrieben oder in Sprachnachrichten hin und her, dass du einfach für mich so eine krasse Inspiration bist. Also wie so ein kleines Vorbild. Ich schreibe dir ja auch, wenn ich irgendwie Fragen habe oder irgendwo mal nicht weiter weiß. Und ich finde das, was du auf Instagram machst und wie du dich entwickelt hast. Und ich finde das total wichtig, dass man, ne, wir... Auf Instagram teilen wir immer so das, was uns bewegt in dem Moment. Und es ist total interessant zu sehen, wie sich das entwickelt hat und was für eine Richtung das sich entwickelt hat und sowas. Also ja, richtig toll, was du da machst. Und ich weiß, dass du ganz vielen damit hilfst.
Oh, danke, Kiki. Also ich kann das aber wirklich, das ist nicht nur so, man gibt das jetzt zurück, sondern ich finde es halt bei dir auch so wichtig. Weißt du, warum du mein Vorbild bist? Weil mir das früher in meinem Umfeld voll damals in der Content-Creator-Szene gefehlt hat, dass du gatekeepst nicht. Also du teilst voll gerne dein Wissen, du hilfst voll gerne, du hast ein Netzwerk und so. Und ich finde das so krass wichtig, egal ob man das jetzt in der Content-Creator-Szene macht, unter Freundinnen oder in anderen Jobs. Ich finde Wissen teilen und sich gegenseitig helfen voll wichtig. Und ich finde, da bist du für mich ein ganz großes Vorbild, das ich damals auch gebraucht hätte in der Phase. Und es ist voll schön zu sehen, dass du das voll vielen Leuten weitergibst und man voll merkt, dass die dir das nachmachen, weil das ist so krass wichtig.
Ja, ich denke mir immer, also so, nur wenn ich jemand, ich glaube, auf Instagram denken ganz viele immer so, es gibt nur einen Platz, aber es ist ja so Bullshit. Also so jeder hat seine Daseinsberechtigung und ich finde Supporter einfach ja unfassbar wichtig, egal in welchem Belang, ne? Ob es jetzt privat ist zu schreiben oder ob man mal einen Shoutout gibt oder so oder weiß nicht, irgendwie mal ein Reel repostet. Ich finde das total wichtig. Aber Dankeschön für das Kompliment. Auch das kann ich dir nur zurückgeben. Oh mein Gott, wir haben uns so lieb, Luisa. Ja. Was sollen wir nur machen?
Wir müssen uns endlich treffen und den Kaffee trinken.
Aber wirklich. So, bevor wir hier reindiven, habe ich noch eine Frage an dich. Und das ist eine Frage, mit der ich immer so ein bisschen das Eis breche, weil wir reden hier schamlos und tabulos über Themen, über die vielleicht andere nicht so offen reden. Und ich dachte mir, mit welcher besseren Frage kann man reindiven als, was war die unangenehmste Situation, in der du mal kacken musstest?
Also nicht, wo ich kacken musste, sondern was daraus geworden ist, kann ich vielleicht erzählen. Okay. Und zwar war ich mal auf dem JGA meiner besten Freundin in Las Vegas für ein Wochenende. Und wir waren irgendwie 12 Mädels und waren auf mehrere Zimmer aufgeteilt. Und ich musste halt nochmal auf Toilette und brauchte nochmal so meine 5 Minuten, bevor wir jetzt dann irgendwie die Party starten wollten. Und ich habe so enorm ausgeleert, dass das Klo so verstopft ist, als ich drauf gedrückt habe, dass das nicht weggegangen ist. Oh Gott, Leute, das hört sich an wie ein Film, es war wirklich so versprochen. Und dann habe ich nochmal drauf gedrückt, weil ich dachte, kennt ihr das, wenn ihr dann nochmal drauf drückt, saugt das ja eigentlich, das Klo das dann eigentlich so nach unten, so, ne? Also die Kacke mit dem Klopapier und allem drum und dran. Und es war einfach nicht so. Und es ist mehr Wasser dazugekommen und es ist alles übergelaufen. Und das heißt halt, also auch die Kacke und auch das Klopapier und dieses Badezimmer war einfach nur noch eine Pfütze und wir konnten dann nicht so schnell Party machen und mussten da halt auch jemand Bescheid sagen und das war mir im Moment lang echt unangenehm, aber auch irgendwie nicht, weil meine Freundinnen alle voll cool reagiert haben. Also wir haben irgendwie, also es war jetzt keiner so, das war nicht so schambehaftet, sondern wir haben so voll Witze drüber gemacht und das so irgendwie jetzt nicht abgefeiert, aber ich habe mich gut aufgehoben gefühlt und das war so mein kackigster Moment, an den ich mich jetzt inzwischen gerne zurückerinnere.
Tatsächlich. Ich wollte gerade sagen, so eine blöde Situation bleibt halt für immer im Kopf. In dem Moment denkt man so, ach du Scheiße, dann lacht man drüber und jetzt ist wahrscheinlich so eine witzige Anekdote von dem JGA. Hammer. Aber weißt du, mir ist 1:1 das Gleiche passiert schon mal. Da war ich in L.A. bei meinem Gastvater und da ist mir 1:1 das Gleiche passiert. Wirklich, auch ich habe gedrückt. Ich so, scheiße, ich drücke nochmal und auf einmal wird's höher und auf einmal flupp. Und dann liegt das da und ich habe so die Handtücher genommen. Ich so, oh Gott. Und das ist ja so viel Wasser. Also man unterschätzt das, wie viel Wasser in so einer Spülung ist.
Ey, es ist einfach so. Aber vielleicht sind die Klos auch irgendwie in den USA, keine Ahnung, vielleicht sind die nicht so ausgelegt, vielleicht kacken wir Deutschen anders, I don't know, ich weiß es nicht. Aber scheint ja ein Ding zu sein, ja, wenn wir schon mal zwei sind, bei denen das passiert ist.
Das klingt tatsächlich. Hä? Und Paula, ich weiß nicht, ob du Paula kennst, auch eine bekannte Influencerin, die war letztens auch in Chicago und ihr ist das Gleiche passiert.
Ja, siehst du, das muss ein Ding sein. Wir sind schon drei. Also an alle, die zuhören, bitte schreibt mal, wenn euch das auch passiert ist. Vielleicht müssen wir einfach nochmal ein Business aufmachen, wie man breitere Klos oder keine, I don't know, irgendwas macht für SOS, das Klo schwappt über.
Ja, da muss man schnell handeln. Ja, witzig. Aber das ist eine gute Kackstory, die akzeptiere ich als unangenehme Kackstory.
Okay,
das ist
schön. Wirklich unangenehm. Okay.
Ja, genau. So, wir wollten ja über deinen Burnout heute sprechen. Und ich habe mir überlegt, dass wir so ein bisschen darüber sprechen, wie es davor war, wie es währenddessen war und wie es jetzt ist. Und deswegen wollte ich dich erstmal fragen zu der Zeit davor. Also, wie sah dein Alltag aus? Was hast du da genau gemacht? Wie viel warst du unterwegs? Hast du da schon gespürt, dass du gestresst bist? Oder wie hast du das in der Zeit wahrgenommen? Wie war das vor dem Burnout?
Also, es ist einmal ganz wichtig, dazu zu sagen, dass ich als Mensch eine Person bin, ich bin ein People-Pleaser, ich möchte, dass es einem gut geht um mich herum, ich kann schlecht Nein sagen und ich habe irgendwie in meiner Kindheit halt gelernt, dass Liebe bekommen immer mit Leistung verbunden ist und deswegen war ich schon immer so, dass ich dachte, ich muss viel leisten, damit ich Anerkennung bekomme und geliebt werde. Und ich finde es auch ganz schlimm, wenn ich das Gefühl habe, Menschen mögen mich nicht, weil ich immer das Gefühl habe, ich bin eigentlich eine coole Socke. Und mit all dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, bin ich halt auch durch die Jahre gegangen. Und die Jahre vor dem Burnout sahen halt bei mir einfach so aus, dass ich es voll abgefeiert habe, ganz viel zu arbeiten. Also morgens ganz früh aufzustehen, schon meinen Sport zu machen. Ich hatte eine Beratungsagentur. Ich hatte mein Business auf Instagram. Ich hatte tatsächlich einen Moderationsjob im Fernsehen. Und diese ganzen Sachen zusammenzubekommen, bedeutete halt, dass ich morgens angefangen habe, ganz früh zu arbeiten und nachts aufgehört habe. Und das halt mehrere Jahre. Und gleichzeitig, du kennst es auch, prasseln dann, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, sehr viel Meinungen auf dich ein, ne? So unterschiedliche über dich selber. Dann liest du, die eine Person mag dich, die andere findet dich scheiße, die andere wirft dir vor, du denkst dir das alles nur aus, damit du irgendwie reich wirst. Und du selber weißt ja am besten, warum du was machst und wie du es machst. Und das hat mich irgendwann total zermürbt, auch körperlich, aber ich habe es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht greifen können. Also ich habe jetzt im Nachhinein, weiß ich zum Beispiel, ich habe ganz, ganz oft nicht mehr richtig schlafen können. Ich hatte total die Schlafstörungen, weil ich auch im Bett noch gearbeitet habe. Ich bin morgens aufgewacht und mein Herz hat sofort gepocht und mir ist heiß geworden, weil ich schon meine ganzen To-Dos im Kopf hatte und wusste, wie mein Kalender aussieht. Der war nämlich einfach nur voll. Es gab nie einen Tag, auch am Wochenende, wo ich mal durchatmen konnte. Und ich hatte Magenprobleme, ich hatte immer Stimmungsschwankungen, habe öfter mal angefangen zu weinen. Und all das habe ich aber nie so richtig wahrgenommen und dachte mal so, ja, okay, Luisa, reiß dich jetzt halt mal zusammen. Und irgendwann kam dann der Tag, an dem dann halt ehrlicherweise gar nichts mehr ging und an dem ich dann aber auch nicht so richtig gleich greifen konnte, warum das so ist. Weil ein Burnout kannte ich immer aus dem Fernsehen, so von Managern und so. Das war ja so eine Managerkrankheit gefühlt. Und ich konnte das überhaupt nicht greifen und hätte jetzt nie gedacht, dass ich das mal habe.
Hm. Ja, Wahnsinn. Und wo war der Punkt, wo du dann gemerkt hast, okay, das ist nicht mehr gesund? Also als du mit Herzrasen aufgewacht bist, dachtest du so, okay, vielleicht habe ich Angst vor irgendwas oder irgendwas? Oder hast du es einfach so runtergeschluckt und dachtest so, das ist mein normales Leben? Und wann war der Punkt, wo du gemerkt hast, das ist jetzt nicht mehr gesund und es muss sich was ändern?
Also es war schon so, dass ich war einfach gestresst, ne? Also es waren alles so komplette Stressanzeichen und ich habe das auch gemerkt. Ich war total dünnhäutig, ich war immer richtig schnell genervt, ich habe auch dann Leute mal angepatzt, was sonst gar nicht meine Art war. Ich bin nicht mehr zum Essen gekommen.
Und dann als People-Pleaser danach wahrscheinlich, oh mein Gott, was habe ich gemacht?
Schlimm.
Ne?
Genau, voll schlimm. Immer dann so danach gleich wieder die Sorge gehabt, Kacke, sind jetzt sauer auf mich, ich habe gerade falsch reagiert, ich bin das Problem. Und all diese Dinge haben dann dazu irgendwann geführt, dass, ich weiß es noch, wie heute, es war, ich glaube Mai, das war ungefähr Mai, vor 2 Jahren. Da hatte ich morgens auch wieder ganz früh einen Workshop, weil ich ein Unternehmen irgendwie beraten habe, dann noch ein Interview und dann hatte ich eine kurze Mittagspause und hätte eigentlich in den nächsten Termin gemusst. Und in dieser Mittagspause bin ich kurz runter zum Supermarkt. Der war gleich nebenan bei meinem Freund und mir, da wo wir in Berlin gewohnt haben. Und ich war im Supermarkt und das, was ich jetzt sage, kann man voll schlecht nachvollziehen, wenn man nicht selber mal in der Situation war. Und ich hätte niemals gedacht, dass das wirklich so ist. Also ich habe das immer mal gehört, aber ich kann wirklich zu 100% sagen, diese Situation gab's. Ich habe meinen Einkaufskorb genommen und habe noch so überlegt in meinem Kopf, wie der Tag weiter verläuft und was ich jetzt einkaufe. Und ab dem Moment, ab dem ich in der Gemüse- und Obstabteilung stand, war das wie so ein Schalter, der sich in mir drin umgelegt hat. Und ich konnte auf einmal gar nichts mehr. Auf einmal war ich so überfordert, wie ich es noch nie gefühlt habe. Ich habe angefangen zu weinen. Mein Herz hat gerast und ich konnte mich aber auch nicht mehr bewegen. Also ich stand da einfach nur und wusste gar nicht, was mit mir los ist. Also da ist so eine Welle über mich gekommen, die ich überhaupt nicht greifen konnte. Ich konnte einfach nicht entscheiden, was ich jetzt irgendwie einkaufe und ich konnte mich auch nicht bewegen. Ich kann ja nicht sagen, wie lange das gedauert hat. Das werden wahrscheinlich nur ein paar Minuten gewesen sein, so, wenn überhaupt. Ich habe dann den Einkaufskorb einfach stehen lassen und bin halt weinend aus diesem Laden raus, weil ich überhaupt nicht greifen konnte, was jetzt los ist. Bin nach Hause und habe mich erstmal vor die Haustür gesetzt, weil ich voll Schiss hatte, Markus, also mein Freund, das zu erklären. Nicht, weil er mir nicht zugehört hätte, aber ich habe mich einfach so blöd gefühlt, weil ich dachte, die kennen mich ja alle nur, dass ich die ganze Zeit am Durchpowern bin, ich bin eine Macherin und ich kriege alles irgendwie hin. Und dann sage ich ihm jetzt, wenn ich reingehe, ich konnte gerade nicht einkaufen. Also das war so ganz komisch für mich. Ich saß dann auf der Treppe und habe geweint und irgendwann ist Markus dann aber rausgekommen und hat die Tür aufgemacht und ich habe ihm das erklärt. Und bin dann voll zusammengebrochen. Also mir ging es dann einfach richtig schlecht. Da war eine Leere in mir, auf einmal, die ich noch nie vorher hatte. Und das war so der Start von einer ganz langen Zeit, in der ich viel für mich reflektieren und an mir arbeiten musste und mich durch so eine dunkle Zeit auch ja durchgerobbt habe. Aber ja, das war der Moment eigentlich, in dem das so angefangen hat, dass ich überhaupt mal verstanden habe, irgendwas läuft hier schief.
Wahnsinn, dass es dann erstens, finde ich, in so einem Alltagsmoment kam und jetzt nicht bei der Arbeit auf der Bühne, beim Moderieren oder so, sondern ne, dass es in so einem ganz normalen Alltagsmoment dann so kam. Und ich finde super interessant, dass es wirklich wie so ein Schalter ist, weil das kann man sich wirklich nicht vorstellen, wenn man es selbst nicht durchlebt hat. Genauso wie sich Leute nicht vorstellen können, wie sich eine Panikattacke anfühlt. Ne? Wenn man das selber nicht spürt, dann kann man sich nicht vorstellen, dass man da ist und auf einmal so zack und alles ist dunkel.
Mhm. Ja, total, voll. Tatsächlich gab es bei mir ehrlicherweise so im Rückblick schon die Momente, ich stand ja schon mega oft auf Bühnen und ich habe auch vor schon mehreren tausend Menschen gesprochen. Und am Ende, also als ich immer gestresster geworden bin und auf Bühnen stand oder irgendwo performen musste, kam es immer öfter dazu, dass ich kurz bevor ich auf eine Bühne gegangen bin, voll Panik bekommen habe. Also ich habe mich voll unsicher gefühlt, obwohl es das ist, was ich immer gemacht habe. Und es gab auch einen Auftritt von mir, wo ich keine Luft mehr bekommen habe. Also ich sollte was sagen, ne? Ich wollte anfangen, aber ich konnte die Wörter nicht rauskriegen, weil ich irgendwie so eine Panik hatte, bei der ich aber gar nicht wusste, woher sie kommt. Und das hing halt am Ende alles miteinander zusammen, dass ich einfach super gestresst war, dass ich einfach super fertig war und einfach nicht mehr konnte. Und ich möchte an der Stelle auch einmal sagen, weil ich oft den Kommentar kriege, oh, du als Influencerin, wovon kriegst du denn Burnout? Deine Arbeit ist doch tatsächlich keine, die jetzt so wichtig ist, dass man davon dann Burnout kriegt. Guck dir mal Leute an, die den ganzen Tag schuften müssen. Und das ist so gemein und so scheiße und so falsch, weil von so einem mentalen Breakdown, da ist keiner geschützt davor. Und das hat nicht nur was damit zu tun, ob du auf dem Dach stehst und als Dachdecker arbeitest oder digital arbeitest. Das hat auch ganz viel mit Grenzen setzen, mit einer Persönlichkeit zu tun, mit Erwartungshaltungen und ja, einfach mit unterschiedlichsten Faktoren. Bist du Mutter? Bist du alleinerziehend? Hast du viel Stress in der Familie? Das sind alles Dinge, die damit reinspielen. Und deswegen Es ist voll gemein, sowas zu sagen. Punkt.
Ich finde es grundsätzlich super schwierig, mentale Gesundheit, körperliche Gesundheit, was auch immer zu judgen. Also was, wo sind wir gelandet, dass wir sagen, du darfst doch keinen Stress spüren. Guck mal, was ich alles mache. Da bekomme ich auch immer viele Nachrichten. Oder auch so dieses mit dem Darm, ne? Also bei mir ist es so viel schlimmer. Wieso hast du das denn? Du hast doch nicht mal einen geregelten Job oder was weiß ich. Und warum, also so, es ist ja da. So, was soll ich denn machen? Soll ich jetzt sagen, ja, ich hätte das, ich hab's auch nicht gern. So, ich kann, also es ist einfach scheiße, im wahrsten Sinne des Wortes, über mentale Gesundheit, körperliche Gesundheit, whatever, zu judgen. So, jeder lebt in seiner Realität, jeder hat seine Voraussetzungen, jeder ist anders groß geworden, jeder hat andere körperliche Voraussetzungen, jeder hat andere Jobs, Erwartungen, Punkt, Punkt, Punkt. Also lasst uns einfach aufhören zu verurteilen. Und wenn jemand, der in deinen Augen einen Job hat, wo du sagst, oh, der ist doch super entspannt, dauerhaft gestresst ist, dann wird das einen Grund haben, der denkt sich das ja nicht aus.
Ja, total. Und genau, genau du sagst es, warum soll man sich sowas ausdenken? Also warum soll man sich diesen Stress antun, so zu tun, als wäre man gerade in der dunklen Phase oder als hätte man Darmprobleme oder Migräne ist ja auch so ein Ding. Du hast ja mit Fia auch geredet. Migräne ist ja auch so ein Ding, dass du voll auf, ach ja, klar, du hast Migräne. Nur weil man Dinge nicht sieht, heißt das nicht, dass sie nicht da sind. Und dass wir das immer noch erklären müssen, ist voll sad. Aber ich habe jetzt letztens gemerkt, als ich nochmal über meinen Burnout und meine Depression gesprochen habe, dass da so viel Unverständnis immer noch da ist und so gemeine Sachen gesagt wurden, die mich so krass verletzt haben, weil, also dieses Jahr, in dem das passiert ist, war für mich, nicht nur für mich, sondern alle Angehörigen, weil so eine Depression zieht halt immer in den ganzen Haushalt und in den Freundeskreis auch ein. Das war so herausfordernd und so schlimm und ich wünschte es niemanden. Und deswegen ist es super gemein, wenn man darüber judgt. Das verletzt einfach und es hat mich auch, verletzt mich auch immer noch, wenn Leute das sagen.
Ja, komplett. Und ich finde auch gerade auf Instagram, wenn man sich, das habe ich auf jeden Fall, da kannst du gleich auch mal deine Erfahrung zu erzählen, wenn man sich öffnet und sich traut, über Schwächen zu reden oder über Ängste zu reden oder über Depressionen, mentale Gesundheit zu reden und man seine wahren Emotionen zeigt, was halt häufig dann Weinen ist oder bei mir eben eine Angst oder also in dem Moment filme ich mich jetzt nicht, während ich eine Hardcore-Panikattacke habe, da habe ich dann keine Kapazität für, aber manchmal dann in den Momenten danach oder sowas, weil ich eben diese Aufklärungsarbeit mache und weil ich ganz doll der Meinung bin, dass es super wichtig ist, dass man sowas auch auf Instagram sieht, dass Leute dann einem häufig vorwerfen, du machst das für Klicks, du machst das für Views, oh, noch eine, die jetzt heult, das ist ja so ein Trend geworden und sowas. So, hast du auch mit solchen Kommentaren zu tun?
Voll, total. Also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich hart dafür be- und verurteilt wurde, dass ich Fotos von mir gemacht habe, wenn ich geweint habe oder wenn ich fertig mit dem Weinen war. Und für mich, ich möchte da noch mal einen anderen Aspekt reinbringen, für mich war das, ist es im Nachhinein noch einfach super wichtig und da habe ich mit meiner Therapeutin noch drüber geredet, diese Bilder auf dem Handy zu haben, damit ich, wenn ich das nochmal sehe, auch nicht vergesse, wie diese Zeit war und was ich damit rausgenommen habe. Also, weil manchmal, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal redet man sich ja selber danach vielleicht auch ein, ach, so schlimm war es ja doch nicht. Vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben. Vielleicht war es gar nicht so herausfordernd, wie ich jetzt irgendwie gesagt habe. Und mich erinnert alles, was ich fotografisch auch zum Teil festgehalten habe, das ist unglaublich viel, was ich auch niemals posten würde, weil es zu persönlich ist. Das hilft mir auch in manchen Momenten einfach, um da nochmal reinzugehen oder mir auch nochmal zu sagen, hey, doch, Lu, dir ging's da schlecht und du darfst es auch sagen, nur weil andere sagen, du bist eine Content-Creatorin und darfst diese Gefühle nicht haben, die waren da und dir ging es so, guck dir das Foto an, guck dir das Beispiel an. Und ich finde, das ist auch ein wichtiger Aspekt so tatsächlich. Natürlich, weißt du, natürlich, Kiki, wenn du und ich was hochladen, na klar kriegen wir darauf Likes und na klar kriegen wir Klicks und na klar ist das auch irgendwo eine Währung, von der wir leben, aber wir müssten es nicht machen. Einfacher wäre es, die ganze Zeit irgendwie ganz anderen Content zu machen, bei dem man nicht die ganze Zeit gejudged wird. Weißt du, so viel unverfänglicher. Aber man will ja dann irgendwie auch nicht nur die schönen Seiten zeigen, sondern auch einfach als ganz normaler Mensch, in Anführungszeichen, den Alltag zeigen. Und ich glaube, man wird es nie ein Recht machen. Und es werden auch safe einem nie zu 100% alle glauben, dass das, was man da zeigt, jetzt aus dem realen Leben ist. Nur, weißt du, ich kann eins sagen, Ich kann zum Beispiel Vine überhaupt nicht stagen. Und ich glaube, dass es auch sehr anstrengend wäre, das für jedes Video zu machen. Und wenn man Gefühle zeigt, dann lass doch Leute Gefühle zeigen. Und wenn man sich dabei filmt, wir sind jetzt echt in dem Alter, irgendwie Zeitalter angekommen, in dem das nun dazugehört. Und das kann man scheiße finden oder nicht, aber es ist da. Andere gucken den ganzen Tag nur noch aufs Handy, wenn sie durch die Gegend latschen, und filmen sich auch. Also Leute, die uns judgen, filmen sich auch am Strand oder machen Fotos von sich. Nicht nur eins, sondern wollen dann vier oder fünf oder vielleicht auch 20 Fotos haben. Und wir sind da nun mal alle drin. Und ich finde, das auch langsam so voll lame, Content Creator oder Leute, die öffentlich was teilen, dafür zu judgen. Also es ist so, das ist so
Total.
richtig lame geworden, ehrlicherweise.
Ich glaube halt auch ganz häufig ist es so, dass diese Leute, die genau sowas kommentieren, vielleicht selber kaputt sind in bestimmten Punkten und sich vielleicht selbst wünschen würden, ihre Emotionen so offen zu teilen. Das denke ich mir in solchen Momenten immer. Dass ich mir denke, wie, also was kann ein Mensch dazu bewegen, dass man solche Issues hat, wenn eine andere Person offen über ihre Emotionen spricht und sich vielleicht in dunkleren Momenten auch mal zeigt? Also was triggert dich so sehr daran? Und dann, das gibt mir immer ein gutes Gefühl, dass ich dann immer denke, okay, es liegt nicht an mir, es liegt zu 1000% daran, dass die Person das vielleicht selbst nicht zeigen kann, sich vielleicht wünschen würde, das zeigen zu können oder das in ihrem Leben oder in seinem Leben noch nicht so existiert. Und es ist immer einfacher, dann nach außen zu hauen, anstatt mal sich selbst zu reflektieren, ne?
Ja, 100%. Und ich würde mir einfach wünschen, dass Menschen auch wieder irgendwie empathischer und wohlwollender und ein bisschen ruhiger auch im Internet werden und da nicht immer irgendwie die Instagram-Polizei raushängen lassen, weil das einfach am Ende ist es für alle nervig irgendwie und tut mir auch manchmal echt für diese, es gibt manchmal sehr verbitterte Menschen da draußen, die einfach nur gemeine Sachen schreiben. Und am Ende tut es mir irgendwie auch voll leid, weil wenn die auch so sind, menschlich zu Leuten im Umfeld, dann ist es voll sad irgendwie, weißt du? Und also das ist so etwas, da ist so voll die Wand inzwischen bei mir. Auch wenn ich dir sage, es verletzt mich natürlich, wenn Leute mir nicht glauben, dass ich eine Depression hatte, das ist so. Aber wenn jetzt Leute kommen und sagen, oh, du machst das nur für Klicks oder hier, keine Ahnung, siehst du wieder aus wie ein Stück Scheiße. Ja, okay, dann sag das. Am Ende hilft es meinem Algorithmus, nicht deinem und tschüss.
Ja, total. Und es sind ja auch, also in allermeisten Fällen nicht die Follower, sondern irgendwelche random Leute, die deinen Reel an oder
Richtig.
unser Reel angezeigt bekommen, ne? Was sind denn so Symptome? Du hattest es jetzt ja schon so ein bisschen beschrieben bei einem Burnout, aber gibt es da, keine Ahnung, beim Reizdarm gibt es Team Durchfall, Team Typ Durchfall, Typ Verstopfung, Typ gemixt, bei Panikattacken gibt es jetzt nicht so, also gibt es auch ganz, ganz, ganz viele verschiedene Symptome. Bei einem Burnout, weißt du, wie da so die Symptome sein können?
Also ich bin keine Expertin, ne? Das ist mir voll wichtig, auf einmal zu sagen. Also ich sag mal, als ich zum Arzt gegangen bin und dem erklärt habe, wie es mir geht und was die letzten Tage passiert ist und Monate, hat der gesagt, pass auf, Lu, ich kann dir, also Lu hat er nicht gesagt, aber Luisa, pass auf, Luisa, ich kann dir ganz klar sagen, du bist komplett erschöpft und du bist komplett in einem Burnout. Und ich habe ihm damals eigentlich das
Das meinte
erklärt, was
dein
ich dir.
Arzt zu dir.
Genau.
Habe ich dich voll unterbrochen. Das meinte dein Arzt beim ersten Termin zu dir direkt?
Ja, genau. Vielleicht einmal dazu. Ich hatte total Angst, nach diesem Vorfall im Supermarkt zum Arzt zu gehen, weil ich Angst hatte. Also in Berlin hatte ich keinen Arzt, sondern in meiner Heimat. Und ich hatte total Angst, wenn ich jetzt zu jemandem gehe, der mich nicht kennt. Denkt er bestimmt, ich will mir einfach einen Krankenschein abholen und ein paar Tage frei machen und ich denke mir das halt aus. Also es war mir voll unangenehm und ich hatte voll Angst, weil man ja nicht gesehen hat, wie es mir geht, weil es ja in mir drin war, dass sie mir das nicht glauben. Und dann bin ich extra 200 Kilometer in meine Heimat gefahren, um zu dem Arzt zu gehen, bei dem ich seit meiner Kindheit war und hatte selbst vor dem so ein bisschen Respekt. Und dann bin ich da rein. Und der hat mich gesehen, ich habe mich hingesetzt und der duzt mich auch und hat gesagt, na Luisa, was hast du denn? Und Kiki, da ist alles aus mir rausgebrochen. Es war so irgendwie so voll die Erlösung, vor einem Arzt, vor jemandem zu sitzen, dem ich irgendwie so vertraue, aber gleichzeitig auch das Gefühl habe, der glaubt mir das. Und ich habe alles rausgelassen, ich habe ihm alles erzählt und dann Also er hat dann auch noch Untersuchungen gemacht, aber er hat gesagt, Luisa, ich verfolge dich ja auch schon ein paar Jahre und ne, so seit der Herz-OP damals und du bist in einer depressiven Erschöpfung und das ist ein Burnout. Und ich habe ihm da halt das alles gesagt, ne, dass ich morgens dieses krasse Herzpochen habe, wenn ich aufwache, dass mir auch gleich heiß ist, dass ich total gereizt bin, nicht mehr schlafen kann. Und was ich auch zum Beispiel hatte, war so ein, das heißt, glaube ich, Restless Leg. Das heißt, immer, wenn ich irgendwo saß oder gelegen habe, hat mein rechtes Bein so gepocht. Ich kann das ganz schwer erklären, aber das war, ich musste das immer bewegen, weil ich immer das Gefühl hatte, da pocht was drin. Also da krabbelt was in meinem Bein so lang. Und das ist zum Beispiel auch ein Symptom für viel Stress haben. Und als ich ihm das halt alles gesagt habe, hat er gesagt, ey, du brauchst jetzt einfach mal eine Pause. Und das war eigentlich so voll für mich die Erlösung, ehrlicherweise, weil ich endlich mal so eine ärztliche Entschuldigung hatte, Nein sagen zu können zu allem, was in meinem Kalender stand, weißt du? Weil ich hatte ja immer diesen Drang danach, eigentlich mal zu sagen, hey, ich kann nicht mehr. Aber das habe ich mich nicht getraut, weil ich hatte ja keinen Grund. Und das war so irgendwie so eine innerliche Erlösung. Und danach haben wir erstmal alles abgesagt. Und dann bin ich ja so Deep Dive-mäßig erstmal in mir drin gewesen und musste das irgendwie alles erstmal verarbeiten. Und da kam auch noch eine schlimmere Phase. Aber ja, jetzt habe ich richtig lang geredet, aber das waren so Symptome bei mir tatsächlich.
Und dann warst du beim Arzt, der hat dir das so gesagt. Wie bist du dann da rausgegangen? Und hast du dann direkt irgendwas verändert oder musstest du erstmal klarkommen, mit deinem Umfeld darüber reden? Oder wie, also was hast du dann verändert oder wie ging es dir damit nach dem Termin?
Also das war ganz komisch. Also ich weiß noch, es war richtig gutes Wetter. Draußen war halt voll der Sonnenschein und ich bin von dem Arzt rausgekommen und ich habe das nicht gefühlt, also alles um mich drumherum. Ich habe eigentlich gar nichts mehr gefühlt. Ich war einfach leer. Das war ganz komisch und einerseits halt so ein bisschen erleichternd, weil er mir jetzt, ich hatte diesen Schein in der Hand und den habe ich damals meiner Assistentin auch gegeben und habe gesagt, hey, ich kann nicht mehr, bitte sag alles ab. Und es war auch voll gut, weil sie sich darum gekümmert hat. Und ich bin dann zurück nach Berlin gefahren und saß erstmal, und das meine ich auch so, tagelang einfach nur auf dem Balkon bei uns. Ich konnte mit keinem reden. Markus hat mir ab und zu dann Wasser rausgebracht und wollte natürlich auch so ein bisschen mit mir reden und wissen, was los ist, aber ich konnte das nicht und habe einfach nur geweint. Ich habe einfach die ganze Zeit geweint und war leer und habe auf den Himmel geguckt und auf die Bäume, die da waren und konnte einfach gar nichts machen. Und das war eigentlich so der Anfang tatsächlich, der dann später auch sich noch zu einer richtigen Depression tatsächlich entwickelt hat, weil es dann immer mehr Tage gab, in denen ich gar nicht mehr aus dem Bett gekommen bin. Ich habe nicht mehr geduscht. Selbst Zähneputzen, ja, hört sich auch voll doof an, aber war voll herausfordernd. Also es gab Tage, da habe ich einfach nicht mehr Zähne geputzt so oder den Kühlschrank aufmachen. Also all das war ganz schlimm für mich tatsächlich.
Und wie hat dein Umfeld dann darauf reagiert? Also wie war das in der Beziehung? Wie war das im Freundeskreis? Oder wie haben auch deine, also vielleicht im privaten und im beruflichen Kontext, wie haben die Brands reagiert? Wie hat dein Management reagiert? Also wie sind die Leute in deinem Umfeld damit umgegangen?
Ich habe voll viel positiven Zuspruch gekriegt. Also von meiner Family und meinen Friends eh. Die waren auch gar nicht so überrascht tatsächlich. Also das war irgendwie dann auch tatsächlich für einige, glaube ich, so logisch, dass das dann passiert ist, weil die halt jahrelang mitbekommen haben, wie ich gearbeitet habe und wie ich probiert habe, übrigens nicht nur im beruflichen, sondern auch im privaten Umfeld für alle da zu sein, immer Ja zu sagen, alles machbar zu machen, selbst nachts irgendwie Gefühl, also ich war immer für alle da. Die haben da sehr positiv drauf reagiert und die Brands ehrlicherweise auch. Also es hatten alle komplett Verständnis dafür. Es gab niemanden, der gesagt hat, ja, geht gar nicht. Alle Brands haben auch die Kooperation nicht abgesagt, sondern bis auf Weiteres einfach verschoben und haben gesagt, hey Lou, take your time, mach erst mal. Und das Einzige, was halt für mich dann zu entscheiden war irgendwann, jetzt nicht nach 2 Wochen, aber schon so nach 2, 3 Monaten, war zum Beispiel mein Moderationsjob. Ich habe ja Dieb und Deutlich mitmoderiert. Das ist eine Fernsehsendung, die kommt halt regelmäßig und ich musste nach der Sommerpause eigentlich zurück. Und ich habe aber gemerkt, ich konnte es gar nicht. Ich schon der Gedanke daran, wieder vor einer Kamera zu stehen, hat wieder dieses Herzpochen in mir ausgelöst. Und das waren schon so Entscheidungen, vor denen ich Angst hatte, das auch zu erklären und die zu treffen. Aber auch die haben total lieb reagiert. Also ich habe dann meinen Moderationsjob aufgegeben, ich habe meine Beratungsagentur gekündigt, ich habe eigentlich alles erstmal komplett sein gelassen. Und es gab ja am Ende niemanden, der böse war. Und Markus war eh komplett für mich da. Also das ist mein Partner. Und tatsächlich muss man sagen, dass so eine Depression immer etwas ist, was für die Beteiligten auch eine Herausforderung ist, weil du nie weißt, wie du zu 100% richtig damit umgehst. Ich als Betroffene konnte Markus halt voll schwierig erklären, in welchen Momenten ich was von ihm brauchte. Und er als Angehöriger wusste nicht, wann redet Lou aus ihrer Depression heraus und wann redet Lou als Partnerin, weißt du? Weil es gab natürlich dann auch Momente, wo wir diskutiert und gestritten haben und er wusste halt nicht, ist das jetzt aufgrund der Depression oder ist das jetzt halt ein normaler Streit und wie geht man damit um? Und da mussten wir für uns halt erstmal Wege finden und waren dann auch zusammen mal bei einer Therapeutin, die uns auch als Paar probiert hat, erstmal beizubringen und zu erklären, wie geht ihr jetzt zusammen damit um, damit es auch Markus nicht noch schlechter geht, weil das für ihn natürlich auch herausfordernd war und für mich sowieso, mich ständig erklären zu müssen, warum ich schon wieder weine, warum ich schon wieder nur gegen die Wand gucke, warum ich nicht reden will, warum ich kurzfristig vielleicht einen Termin mit Freunden absage, den wir eigentlich wahrnehmen wollten. Und ja, da mussten wir erstmal für uns Wege finden, ehrlicherweise.
Ja, gerade in der Partnerschaft, das fühle ich auch sehr doll, dass der Partner oder auch der Freundeskreis, das Umfeld immer mitfühlen und ja eigentlich immer das Beste für einen wollen, aber manchmal weiß man selbst nicht, was das Beste für einen ist oder das schmerzt die ja auch, uns so dann zu sehen in solchen Momenten. Deswegen fühle ich das sehr, dass das halt einen Effekt auf alle hat. Aber gleichzeitig finde ich super schön, was du gesagt hast, dass dein Umfeld da so gut drauf reagiert hat, weil ich bin auch sehr people-pleasig unterwegs und achte immer darauf, so alle glücklich zu machen und dass es allen gut geht und habe dann auch viel zu häufig ja gesagt und dann saß ich da mit übelsten Bauchschmerzen, mit Durchfall und bin dann heulend nach Hause gefahren und dann ging es nicht. Also ich hatte das Gefühl, meine Erkrankung, der Reizdarm und auch die Angststörung, die haben mir auch ein bisschen gelehrt, mich für mich einzustehen und Grenzen zu setzen und Nein zu sagen und dass es vollkommen dann okay ist zu sagen, hey, ich hab dich lieb, aber ich schaffe das gerade nicht, weil meine Kapazität ist gerade nicht da, mir geht's nicht gut damit. Das hat nichts mit dir zu tun, sondern ich brauche einen Moment. Und dann zu realisieren, okay, die Leute mögen mich trotzdem und die verstehen das und die Leute, die es nicht verstehen und dann irgendwie das halt jedes Mal persönlich nehmen oder dir Vorwürfe machen, die sind nicht mehr in meinem Leben. Und ich finde, das ist ein super Learning, was man aus einer richtigen Scheißsituation mitnimmt, dass man Grenzen setzen kann.
Ja, 100%. Also fühle ich komplett. Bei mir war es tatsächlich auch in einer Situation so, dass meine allerbeste Freundin, die ich kenne, also meine beiden besten Freundinnen kenne ich einfach schon seit der Schule so. Und die hat in der Phase mir irgendwann mal eine Nachricht geschrieben, in der sie nochmal gesagt hat, Lou, ich möchte es einfach nochmal auch schreiben. Du darfst Nein sagen, auch zu mir. Und ich bin nicht weg und ich verlasse dich nicht. Nur weil du mal nicht irgendwie zu etwas Ja sagst, was ich frage. Und das war für mich so eine erlösende Nachricht. Also nicht, dass ich das nicht eigentlich auch gewusst hätte, aber trotzdem, selbst bei meinen besten Freundinnen hatte ich immer das Gefühl, ich muss performen, ich will die nicht verlieren, und ich muss leisten, damit die mich lieben. Das haben die nie so eingefordert oder mir mitgegeben, aber das kommt halt aus meiner Kindheit. Und dass sie mir das geschrieben hat von alleine, war einfach voll in dem Moment eine Erlösung für mich. Und ich glaube, auch so als Freundin kann man ja daran denken, dass es vielleicht manchmal einmal so noch mal mehr Worte sind, die man auch dem Gegenüber einfach mal aussprechen oder schreiben kann, wenn man merkt, da ist jemand am Struggeln, weil das macht manchmal voll was mit einem. Im positiven Sinne.
Total. Ja, voll. Wie hast du denn aus der aus dieser richtig harten Zeit, wie bist du da wieder rausgekommen? Ihr seid dann ja auch umgezogen, dann hast du ein Buchcafé irgendwann aufgemacht, also wie war so der Prozess danach? Mhm.
Also erstmal war der Prozess noch bis Winter tatsächlich richtig, richtig schlimm. Also aus meinem Burnout ist halt eine Depression geworden und das war nochmal viel, viel schlimmer. Also da war nicht nur eine Leere, sondern das ist im Alltag so, wenn du, als würdest du dir eine Schwarz-Weiß-Brille aufsetzen und siehst alles nur noch schwarz oder grau durch diese Brille. Also ich konnte im Sommer, also jetzt haben wir ja gerade Sommer und man freut sich ja eigentlich so auf den See und man sieht das, die Sonne und man hat einfach schon so ein paar Glücksgefühle, weil es ist ein guter Tag und es wird warm und es ist schön. Und ich habe gar nichts mehr gefühlt. Ich habe einfach nur noch alles grau gesehen. Ich konnte nicht spüren und fühlen, wie alle um mich herum, wenn die halt happy waren und ein Buch gelesen haben, auf einer Liege im Sand. Das konnte ich einfach nicht fühlen. Und daraus ist resultiert, dass es einfach noch viel schlimmer geworden ist. Also so, dass ich auch eine Therapeutin gesucht habe und auch eigentlich in eine Tagesklinik wollte. Ich habe keinen Platz gefunden. Ich war tatsächlich damals einmal in einer Notaufnahme, weil es mir mental mit meinen Gedanken, die ich um mich herum hatte, so schlecht ging, dass ich damit selber nicht mehr umgehen konnte, ehrlicherweise. Und das alles ist tatsächlich durch Medikamente, die ich dann regelmäßig genommen habe und durch viele Therapiesessions, die ich hatte, irgendwann Stück für Stück ein bisschen besser geworden, weil ich in dieser Therapie auch ganz viel aufgearbeitet habe, was aus meiner Kindheit kommt und ja, so Beziehungen angeht und Grenzen setzen angeht. Und ein wichtiger Schritt war dann auch, wie du jetzt gesagt hast, dass wir weggezogen sind. Also ich bin wieder in meine Heimat gezogen, weil ich Berlin einfach nicht gefühlt habe. Ich habe da viele schlechte Erfahrungen gemacht und hatte auch immer das Gefühl, ich muss da performen. Und so hat das dann nach und nach angefangen, dass es mir dann ehrlicherweise ein bisschen besser ging.
Okay, wir hatten gerade ein paar technische Probleme, deswegen wundert euch nicht, wenn der Sprung jetzt zu einer nächsten Frage direkt kommt, die ich dir jetzt stelle. Und zwar, wie geht's dir denn heute damit? Hast du irgendwie Mechanismen für dich herausgefunden, wie du Stress schneller erkennst? Wie hast du dein Leben umgestellt, dass es dir jetzt besser geht?
Also, ich habe mein Leben nicht zu 100% so umstellen können, dass ich sagen würde, oh, jetzt ist alles total optimiert und mir geht's jetzt total gut, weil das Leben kommt immer mal dazwischen und man probiert ja immer so Routinen irgendwie zu entwickeln, die dann doch mal wieder nicht so sind. Aber was ich für mich auf jeden Fall gelernt habe, ist, ja, Grenzen zu setzen und öfter mal auch Nein zu sagen. Das hört sich für einige so lapidar an, aber für mich war das eine echte Errungenschaft, zu wissen, dass ich auch mal an erster Stelle stehen darf und dass es nicht egoistisch ist, sondern einfach auch was mit Selbstfürsorge zu tun hat, wenn man auf sich selber auch achtet. Und das habe ich nie gemacht und das lerne ich immer noch, Stück für Stück. Ist nicht so, dass ich jetzt nur noch Nein sage, aber wenn ich halt auch einfach mal nicht fühle, einen Abend mit irgendwem zu verbringen oder irgendetwas zu machen, dann kann ich das ohne schlechten Gewissen halt sagen, ich mache das nicht mehr. Was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass ich nicht mehr multitaskingfähig bin. Ich habe ja früher immer 1000 Sachen gleichzeitig gemacht, also telefoniert, noch eine E-Mail geschrieben, dann mir noch irgendwie einen Kaffee gekocht. Und heute ist es so, dass wenn ich gerade eine Sache mache und dann jemand auf mich zukommt und in der Sache anspricht, und während dieser Sache anspricht und sagt, hey, Lu, mach mal das und das, kriege ich so eine innere Unruhe. Ich kann das nicht mehr. Das ist ganz schlimm für mich, wenn ich zwei Sachen gleichzeitig machen soll. Also so zuhören und was machen oder ich schreibe gerade eine E-Mail und dann kommt jemand und sagt, hey, kannst du mal bitte das und das machen? Da kriege ich sofort wieder so ein Herzpochen. Und das ist auch etwas, was ich halt Leuten sagen muss, weil alle von mir halt immer erwartet haben, dass ich halt ne, so irgendwie alles gleichzeitig kann. Dass es eben nicht mehr so ist und dass es auch okay ist und dass es respektiert werden muss. Und ich glaube, mit so Kleinigkeiten lerne ich gerade für mich, ein bisschen gesünder zu leben. Aber ich würde nicht sagen, dass die Depression dabei geholfen hat, mich jetzt ein Leben lang davor zu schützen, dass es mir mental mal irgendwie nicht schlechter geht. Das kann immer in bestimmten Lebensphasen passieren. Nur ich habe jetzt einfach ein anderes Gefühl, wenn es um meinen Körper und um meine Bedürfnisse geht, würde ich sagen.
Das ist sehr schön. Ich habe Auch einen Instagram-Kanal, den ich dir oder den HörerInnen richtig doll empfehlen kann. Der ist von Nicole, kennst du Nicole J. Hobbs oder sowas? Und dieses Growing up, I never knew a relaxed woman. Das ist so eine schöne Quote. Und die macht so, die ist, ich glaube, Autorin und schreibt so Quotes und hat jetzt auch ein Buch rausgebracht. The Relaxed Woman heißt das. Ich habe selbst noch nicht gelesen, das kommt jetzt erst raus. Aber ihren Kanal von Nicole Jane Hobbs kann ich so empfehlen, weil ich finde, in unserer Gesellschaft ist es ja häufig so, oder es ist einfach so, wir leben in einer Hustle-Culture, so mach das. Und die nimmt da so den Wind raus und sagt so, okay, aber so, was für ein Vorbild wollen wir sein? Vielleicht irgendwann für unsere Kinder? Oder wie wollen wir uns selbst wahrnehmen? Und das, also die geht so ganz viel darauf, dass unser Ziel nicht sein sollte, hustlen und möglichst viele Businesses gleichzeitig und möglichst viel Geld verdienen und, sondern chillt doch mal, nehmt doch mal eine Pause, geht mal Waldbaden, das liebst du ja auch zum Beispiel, oder mal joggen oder sowas. Und das, also so um die Erwartungshaltung einer Frau in der Gesellschaft, das finde ich ganz toll. Was würdest du denn wünschen, jetzt vielleicht die letzte Frage, für die Zukunft, wie mit mentaler Gesundheit umgegangen wird, beispielsweise im Job oder eben in der Gesellschaft? Also was wünschst du dir da?
Also erstmal würde ich mir wünschen, dass wir es irgendwie hinbekommen, dass noch mehr Hilfsangebote für Menschen, die mental am Struggeln sind, einfach zur Verfügung stehen, dass wir in jeder Stadt ausreichend Therapieplätze auch hätten, wo man sich hinwenden kann, weil das ist ja so dieser erste Schritt, ne, überhaupt erstmal für sich zu sagen, hey, okay, ich wäre bereit für eine Therapie, aber dann zum Teil unglaublich lange warten zu müssen, bis dir jemand zuhört, bis dir jemand hilft. Das ist eine ganz, ganz schwierige Zeit, deswegen, das wäre etwas, was ich mir wünschen würde. Und noch mehr Verständnis, also wirklich, und noch mehr Offenheit, auch der Mut, darüber zu reden. Weil ich glaube, nur wenn wir noch mehr darüber reden und vor allem ehrlicherweise auch voll gerne Männer, weil es immer noch, glaube ich, so ein Thema, nicht bei allen, aber öfter so ist, dass von Männern halt so eine gewisse Stärke erwartet wird und von Männern will man halt irgendwie noch weniger hören, dass sie Depressionen haben oder einen Burnout erlitten haben. Und ich würde mir wünschen, dass wir als Gesellschaft mehr darüber reden, mehr zuhören und mehr Verständnis dafür entwickeln. Und das nicht nur bei Depressionen oder einem Burnout, sondern ein Verständnis dafür entwickeln, dass eine Krankheit nicht immer bedeuten muss, dass ich Schorf auf dem Knie habe oder meine Nase blutet, sondern man auch einfach von innen verletzt sein kann und dass man dafür auch Zeit zum Heilen braucht und dass es einfach dann kontraproduktiv ist, wenn Leute sagen, oh, du siehst aber gar nicht krank aus, sondern einfach sagen, hey, ich höre dir einfach mal zu, weil ich kann das nicht nachempfinden, aber vielleicht kann ich es nachvollziehen, wenn du mir einfach mal den Raum gibst, dir zuhören zu können. Und das wären so zwei Sachen, die ich mir wünschen würde.
Das sind wunderschöne abschließende Worte. Ich finde, die sollten wir uns alle aufschreiben und uns jeden Abend durchlesen. Obwohl ich glaube, dass wir da sehr sensibel sind, aber sehr viele Menschen eben noch nicht. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass du die Arbeit machst, die du machst, dass du da nicht müde wirst aufzuklären, dass du trotz Gegenwind weitermachst. Und da kannst du ganz, ganz stolz auf dich sein. Ich danke dir von Herzen, dass du heute hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich weiß jetzt ja noch mehr, wie wichtig dir deine Zeit ist und wie du dir die einteilst. Deswegen, ich bin ganz, ganz dankbar, dass du hier warst. Ich drücke dich ganz, ganz fest und ich hoffe, dass wir es bald auch mal echt hinbekommen.
Danke, Kiki. Ja, ich sag dir Bescheid, wenn ich in deiner Nähe bin und du kommst mal im Buchcafé auf jeden Fall vorbei.
Das machen wir so. Hab einen wundervollen Tag.
Du auch. Mach's gut.
Tschüss.